Hier ist Radio Festung Königstein und heute
wenn hier Hördokumente aus der Geschichte der Festung Königstein präsentiert werden, dann sind es Dokumente aus den letzten Jahren ihrer Funktion als Festung. Zwischen April 1793 und September 1795 diente die Festung Königstein als Gefängnis vor allem für Aktivisten und Sympathisanten der Mainzer Republik. Aus der Fülle der zeitgenössischen Akten, Briefe, Anweisungen, Untersuchungen, Buchpublikationen und Bittschriften und Beschwerden zitieren wir hier einzelne Dokumente. Folgen Sie uns also zu einem Hördokument in der kleinen Reihe aus dem Gefängnis der ersten Demokraten. »1795, also noch während das Gefängnis der ersten Demokraten auf der Festung Königstein mit Gefangenen belegt war, erschien ein Buch mit dem Titel »Rückerinnerungen von einer Reise durch einen Teil von Deutschland, Preußen, Kurland und Livland während des Aufenthalts der Franzosen in Mainz und der Unruhen in Polen«. Der Autor war ein gewisser Johann Heinrich Liebeskind, frisch promovierter Doktor der Rechte. Warum das wichtig für die Geschichte Königsteins und seiner Festung ist? Weil er der Freund der intellektuellen und gefangenen Margareta Forkel war, sie sogar auf ihrem Weg ins Königsteiner Gefängnis am 8. April 1793 begleitet hatte und wegen ihr über Wochen in Königstein und Frankfurt ausharrte, um ihre vorzeitige Freilassung zu erreichen. Darüber schweigt er sich natürlich in seinen Rückerinnerungen aus. Sehr ausführlich dagegen schildert er die Festung, die Verhältnisse im politischen Gefängnis im Frühjahr 1793 und einige Besonderheiten in Königstein selbst. Johann Heinrich Liebeskind ist also der wichtigste und ausführlichste Zeitzeuge, den wir zum Gefängnis der ersten Demokraten kennen. Aus seinem Buch zitieren wir. Lebensart der Gefangenen auf Königstein und ihre Behandlung. Der Zustand der Gefangenen in Königstein war verschieden, ungeachtet man sich in ihrer Rücksicht nicht sehr nach Stand und Würden richtete. Verschiedene Male sah ich Leute von dem sonderbarsten Gemische sich in einem der Festungshöfe durchkreuzen. Kanonici und Dragoner, Prediger und Juden, Schuster und Professoren, Zimmerleute und Augenärzte, Studenten und Wirte, Schiffer und Fuhrleute. Einige von ihnen hatten leidliche Gefängnisse, insofern sie in Stuben eingeschlossen waren, deren Fenster ins Freie gingen. Andere, die bloß in einen der Festungshöfe sehen konnten, aber dabei doch in dem obersten Stockwerk wohnten, waren etwas übler dran. Am schlimmsten aber befanden sich die, welche in den dumpfen, kalten Gemächern des untersten Stockwerks aufbewahrt wurden, wohin zwar das Tageslicht, aber keine Sonnenstrahlen fallen konnten. In jedem Zimmer lagen gewöhnlich vier, auch wohl mehrere beisammen, und in einem der Säle waren wohl an die 40 Personen eingesperrt. Diese Gesellschaft musste in der Folge manchem sehr lästig werden, zumal da die Unsauberkeit, wie es nicht anders zu erwarten war, im höchsten Grade einriss. Einige von den Gefangenen, wenn nicht die meisten, hatten nicht einmal Wäsche bei sich, weil sie aufgegriffen wurden, so wie sie gingen und standen. Nachher wurden verschiedenen Gefangenen Hemden gereicht, die sie aber, wie billig, bei ihrer Entlassung bezahlen mussten. Dessen ungeachtet nahmen doch gewisse Arten von Ungeziefer sehr überhand. Bei dieser allgemeinen Not sah ich einmal den Kanonikus von Winkelmann das Reinigungsgeschäft an einigen seiner Mitgefangenen verrichten. Dieser Mann war zwar Mayor von Worms und also in Diensten der Franzosen, aber dass er deswegen auch schon straffällig wäre, davon kann ich mich nicht überzeugen. Ich habe viele Daten zu seiner Geschichte in Händen gehabt und hatte das Vergnügen, ihn auch persönlich kennenzulernen. Wenn zuweilen der eine oder der andere bat, dass man ihn in ein anderes Gefängnis zu ordentlichen, reinlichen Leuten einquartieren möchte, so beantwortete dies der Wachtmeisterleutnant mit dem Schalenwitze: »Hey, was da? Freiheit und Gleichheit!« und mit einem so hämischen, schadenfrohen Lächeln, an dem jeder den abgestumpften, unempfindlichen Kerkerknecht auf den ersten Blick würde erkannt haben. In jedem der besonderen Gefängnisse stand ein Zuber Wasser, das sowohl zum Waschen als zum Trinken diente. Späterhin wurden auch Krüge angeschafft. Jede Woche sollte frisches Stroh ausgeteilt werden, aber dies wurde entweder aus Nachlässigkeit oder aus allzu großer Besorgtheit der Aufwärter für ihr eigenes Interesse nicht sehr genau beobachtet, denn ich hörte fast allgemein und unaufhörlich darüber klagen, dass so selten frisches Stroh gereicht würde. Und dennoch musste bei der Entlassung aus dem Arrest alles das Stroh von den Gefangenen bezahlt werden, das ihnen hätte gereicht werden können. Der Kurfürst hatte keinen Vorteil davon. Die Aufwartung und Heizung, die man wegen der kalten Luft auf der Festung bis in den Juni fortsetzen musste, wurde ebenfalls den Gefangenen in Rechnung gebracht. Wer aber nicht täglich oder wöchentlich den Aufwärtern, die alle hohle Pfötchen machten, noch außerdem etwas Erkleckliches gab, musste es auf mancherlei Art entgelten. Er wurde schlechter bedient, bekam manches, was er sich außer der Zeit für sein Geld wollte holen lassen, gar nicht, oder sein Essen kalt und später als die übrigen. Und freundliche Gesichter, die doch auch zur menschlichen Glückseligkeit gehören, waren hier auf keine Weise anders als für bares Geld zu haben. Am besten taten diejenigen, welche einen Soldaten oder eine Weibsperson von der Festung in ihre Dienste bekommen konnten, denn sonst sahen sie sich ewigen Neckereien ausgesetzt. Tinte, Papier und Federn waren verboten, und die Briefe, die ankamen, wurden alle erst von dem Kommandanten erbrochen und nach Gutbefinden ihren Eigentümern entweder mitgeteilt oder zurückbehalten. Wer auf der Festung an Auswärtige schreiben wollte, der musste sich die Erlaubnis vom Kommandanten hierzu besonders erbitten und ihm hernach auch den Brief offen zum Lesen und Versiegeln überlassen. Täglich wurde den Gefangenen erlaubt, truppweise sich eine Stunde in einem freien Platz auf der Festung aufzuhalten. Dies war wirklich eine sehr menschenfreundliche Einrichtung und eine wahre Wohltat für die Gefangenen. Sie atmeten hier eine frische, reine Luft, genossen die freie Aussicht auf die umliegende schöne Gegend, fanden Unterhaltung und konnten sich die zur Erhaltung der Gesundheit nötige Bewegung verschaffen. So wie die Stunde um war, so kam ein anderer Trupp. Das Zeichen zum Abzug wurde immer mit einigen Schlägen an die Mauer gegeben. Als ich einst unten an der Festung vorbei spazieren ging, gerade zu einer Zeit, wo Gefangene sich auf diesem freien Platz befanden, hörte ich von oben herab eine Stimme mich bei meinem Namen rufen. Es war der Hofrat und Augenarzt B., den ich vor einigen Jahren auf der Universität E. kennengelernt hatte. Dieser Mann war kurz vorher in Mainz als Aristokrat ins Gefängnis gesetzt, aber nach etlichen Tagen wieder freigelassen worden. Und als er von Mainz wegging und nach Frankfurt kam, hatte er das Unglück, für einen Klubisten gehalten zu werden und wurde folglich nach Königstein gebracht, wo er 3 Monate, wenn nicht länger, sitzen musste. Er wusste schlechterdings nichts auf die bei Inquisitionen gewöhnliche Frage zu antworten, die auch ihm bei seinem Verhör vorgelegt wurde, nämlich, welches wohl die Ursache seiner dermaligen Verhaftung sei. Der Inquirent meinte, er müsse doch so etwas anführen können. Inquisit versicherte, dass er sich keinen vernünftigen Grund denken könne. Unter den Gefangenen fiel mir auch ein stattlicher Mann auf. Er ging im Schlafrock, die Kalotte auf dem Kopf und die Heilige Schrift unterm Arm, in der er auch zuweilen beim Spazierengehen einige Blicke warf. Er war zu Mainz im Club, hielt Reden und gab Traktamente, wie man sagte, um Bischof zu werden. Jetzt gab er vor, er habe das alles getan, um die Gesinnungen seiner Brüder auszuforschen. Ernst traf ich ihn an, als er eben in Schmieds Geschichte der Deutschen las. Aus diesem Buch sagte er in einem sehr erhabenen Ton, erkläre ich meinen Mitgefangenen die Pflichten der Untertanen gegen ihren Regenten. In den 3 Monaten April, Mai und Juni 1793 verging keine Woche, in der nicht neue Gefangene eingebracht wurden, unter denen sich wohl manche finden mochten, die aus Liederlichkeit und Vorwitz auf die Seite der Franzosen geraten waren und also verdienten, etwas auf die Finger zu bekommen. In den ersten 4 Wochen wurden sie weder examiniert noch aus dem Gefängnis gelassen, um frische Luft zu schnappen. Das war wirklich hart und unpolitisch. Der Gefangene, der noch kein Demokrat war, musste es durch eine solche Behandlung werden. Unter anderem lernte ich einen Doktor der Arzneikunst auf Königstein kennen, der zu Mainz studiert und in Professor Wedekinds Haus logiert hatte. Er kam im April in Frankfurt an, um seine Reise weiter nach Göttingen fortzusetzen. Da er aber mit Wedekinds Frau fuhr, die ebenfalls mit ihren 2 kleinen Kindern zu ihren Verwandten ins Hannoversche reisen wollte, so wurde er als verdächtig angehalten und ausgefragt. Ungeachtet nun seine Antworten keinen Verdacht übrig lassen konnten und er sich vollkommen legitimiert hatte, so wurde er doch nach Königstein gebracht und 4 Monate dort in Haft behalten. Nun weiß ich es aber von verschiedenen höchst glaubwürdigen Personen und konnte es auch aus verschiedenen anderen Umständen schließen, dass dieser Mann auf eine beinahe unverzeihliche Art nicht den mindesten Anteil an dem, was während seines Aufenthaltes in Mainz daselbst vorging, musste genommen haben. Ja, er fand sogar noch nicht einmal so viel Interesse an den französisch-mainzischen Begebenheiten, um nur einem einzigen Club beizuwohnen, der doch wie eine Farce oder Posse von jedem, der sich zu der Zeit daselbst aufhielt, pour la rarité de fait, wenigstens einmal hätte besucht werden sollen. Er mochte sogar nicht einmal Zeitungen lesen und dennoch wurde er wie ein überwiesener und ausgemachter Jakobiner behandelt. Unter den Gefangenen auf Königstein befanden sich auch Personen des anderen Geschlechtes. Nachdem sie etliche Wochen ohne verhört zu werden in einem noch so ziemlich leidlichen Gefängnisse gesessen hatten, wurde ihnen endlich gesagt, dass sie als Geiseln für die von ihren Verwandten nach Bedford geschickten mainzischen Geiseln hierbleiben müssten. Ich begreife schlechterdings noch jetzt nicht, wie es möglich war, sie aus diesem Gesichtspunkt betrachten zu können. Die Deutschen setzen widerrechtlicherweise deutsche Frauen, die man weder einer Teilnahme an den französischen Angelegenheiten überwiesen, noch einmal beschuldigt hatte, als Geiseln auf die Festung, um Mainzer Bürger, welche die Franzosen nach Frankreich als Geiseln geschickt hatten, gegen sie, gegen deutsche Frauen auszuwechseln. Ich bitte jeden, diese Periode noch einmal zu lesen und überzeugt zu sein, dass sie mit der historischen Wahrheit aufs Strengste übereinkommt. Nachdem sie 4 Monate für nichts und wieder nichts gesessen hatten, wurden sie endlich wieder in Freiheit gesetzt. Für eine von diesen Frauen verwendete sich deren Bruder bei dem König von Preußen und erhielt aus dem Hauptquartier Marienborn im Juli 1793 folgendes Schreiben. Wohlgelahrter, besonders lieber, es ist ganz und gar nicht mein Wille, dass schuldlose Personen das verdiente Schicksal der Verbrecher teilen sollen, die sich die Gefangenschaft auf dem Königstein zugezogen habe. Da ich nun eurer Versicherung, dass eure daselbst befindliche Schwester, die Witwe N., nichts verschuldet habe, allen Glauben beilege, so habe ich dem Major von Boucardeau befohlen, dieselbe nebst ihrem Kinde auf freien Fuß zu stellen. Ich mache euch solches auf euer Schreiben vom 1. dieses in Antwort bekannt und bin euer gnädiger Friedrich Wilhelm. Mainzischerseits wurde zwar dagegen protestiert, aber des menschenfreundlichsten Königs Wille geschah doch. Es waren aber der unschuldig Leidenden noch mehrere, die bloß durch das Zusammentreffen verschiedener Umstände, in die sie notwendig geraten mussten, da ihr Land von den Franzosen besetzt wurde, für verdächtig gehalten oder durch boshafte Menschen fälschlich als Jakobiner denunziert und sodann aufgegriffen und nach Königstein gebracht wurden. Höchst traurig war es, wenn zuweilen die Weiber mit ihren Kindern ihre gefangenen Männer besuchten, wenn sich dem Vater beim Willkommen und beim Abschied die Tränen in die Augen drängten und die kleinen Kinder bei ihrem Vater bleiben wollten oder ihn baten, dass er mit ihnen gehen möchte. Der Verdienst hörte auf, das Gewerbe geriet ins Stocken, Der Mann auf der Festung und das Weib mit ihren Kindern zu Hause führten doppelte Haushaltung. Was sie sich erspart hatten, ging drauf. Sorgen, Kummer und Verzweiflung waren oft nur allzu deutlich auf den Gesichtern dieser Menschen ausgedrückt. Der Missmut stieg umso höher, da sie nicht verhört wurden oder keinen Bescheid auf ihr Verhör erhielten und also auch nicht absehen konnten, wann sich ihr elender Zustand endet. Ihre Gemütsverfassung äußerte sich übrigens auf ganz verschiedene Art. Einige lagen stundenlang auf den Knien und beteten, andere dampften mit grimmiger Gebärde, den Kopf auf die Hand gestemmt, ihr Pfeifchen Tabak. Einige warfen sich der Länge nach aufs Stroh und stöhnten, andere gingen mit verschlossener Miene und mit stummem Schmerz den Saal auf und ab. Einige saßen in einer Ecke in dumpfes Hinbrüten versunken. Andere brüllten mit erzwungener Fröhlichkeit »Zar Ira« oder den »Marseiller Marsch« und wieder andere schwuren, dass sie nach ihrer Entlassung gewiss keinen Augenblick länger als durchaus nötig wäre, auf deutschem Boden bleiben wollten, weil sie sogar von ihren eigenen Landesherren verlassen würden, deren Schutz sie angefleht hätten. Sie sprachen dieses aber nur im Übermaße des Schmerzes, denn wie ich hörte, haben sich von allen den Gefangenen, die man für eingefleischte Republikaner hielt, nach ihrer Loslassung kaum 3 oder 4 entschlossen, zu den Neufranken überzugehen. Beweis genug, dass alle übrigen ihr deutsches Vaterland lieber ist als Frankreich. Abends trat gewöhnlich einer von den Gefangenen auf und hielt eine geistliche Rede oder eine Predigt. Oft waren diese Reden wirklich voll Bon Sens, Geist und Salbung. Einst musste ich lächeln, als ich einen solchen Redner in dem bewegendsten Affekt sagen hörte, »Herr, sei uns gnädig und barmherzig und straf uns nicht in deinem Zorn. Besänftige die deutschen Fürsten, dass sie nicht fürder mit dem Racheschwert auf uns, ihre unschuldigen Untertanen, losstürmen, und vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« Nach Verlauf einiger Monate wurden verschiedene Landleute losgelassen, nachdem sie vorher ihre Rechnung für Kost, Aufwartung und Lagerstroh bezahlt hatten, was sich doch immer auf einige Dukaten belief. Wer nicht zahlen konnte, musste noch so lange sitzen. Ich hatte das Vergnügen, von den mir anvertrauten 3 Karolinen einen Bayer, der, weil er kein Geld hatte, noch länger würde haben sitzen müssen, loszumachen. Ein französischer Feldjäger fand ein Mittel, sich selbst zu befreien. Es waren eben 16 Mann von dem Unteroffizier aus dem Gefängnis geführt und in Freiheit gesetzt worden. Eine kleine Weile darauf pocht dieser Feldjäger an der Tür und verlangt von der Wache, dass sie dieselbe öffnen soll. Es geschieht. Er fragt die Wache, ob der Unteroffizier mit den Freigelassenen schon weit weg wäre, und erhielt zur Antwort, ja. Nun, sagte er, so muss ich laufen, um sie noch einzuholen. Fort war er. Als man dies dem Wachtmeisterleutnant meldete, rief er mit bebenden Lippen aus, »Nun kriegen wir alle die Kränk, wenn das der Feldzeugmeister Gümnich erfährt«, und zitterte bei diesen Worten an Arm und Bein. Ein anderer steckte sich in einen Sack und wollte so unvermerkt sich davonschleichen. Diese feine List gelang ihm aber sehr schlecht. Er bekam Prügel im Sack.